Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Coffee Cake and Evil.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur mittlerweile 5. Folge unserer Reise durch Resident Evil 4 Remake. Michael und ich sind heute wieder angetreten, um euch quasi durch die Welt von Resident Evil 4 zu führen und detailliert über unsere Erlebnisse und das Spiel an sich zu reden. Hi Michael.
Hi Sebastian, let's dive into Resident Evil 4 Remake, so wie dieses Format hier heißt, seit kurzem.
Genau, seit kurzem. Ja, mittlerweile, ne? Wir produzieren ja, damit die Erinnerungen noch frisch sind und damit es authentisch ist, die Folgen jetzt schon vor, aber bis die mal online geht, heißt das Format hat ja schon seit einem Monat so im Grunde.
Oder es heißt dann plötzlich anders.
Auch kann wir müssen alles revidieren. Vielleicht heißt es schon gar nicht mehr so.
Ach Gott.
Na, irgendwie wird es schon heißen. Und insofern starten wir nun mit diesem Format, wessen Name es auch immer tragen mag.
Was sich die Chefetage immer bei CCG denkt, aber das weiß halt niemand, nicht mal wir, ne?
Ja. Ja, eben. Ja gut, beim letzten Mal sind wir quasi aus der Gefangenschaft geflohen, haben uns aus der Fabrik, die wir nun im Gegensatz zum Original von hinten nach vorne durchstreifen dürfen, rausgekämpft und haben beim Händler erstmal Menüs durchforstet und gehandelt und sortiert. Und dann habe ich das Spiel gespeichert, bevor ich den Weg nach rechts weitergegangen bin, der einzige Weg, der von dort erstmal weiterführt. Und auf dem Weg, das ist im Grunde so eine Schlucht, ne, so ein Canyon, links und rechts hohe Felsen, in der Luft hängen ganz viele so windige Holzbrücken und da wird man dann gleich mal von so einer Ober mit einem Messer begrüßt und die steht irgendwie so fies ums Eck, dass ich erstmal ganz schön in die reingelaufen bin. Also bevor ich gemerkt habe, dass die vor mir steht, war ich quasi schon in Nahkampfreichweite. Die hat mich dann auch gleich gepackt, ich musste mir ein Messer abwehren. Die hat mich zugegebenermaßen ein bisschen erschrocken. Ich habe nicht mit der gerechnet plötzlich in diesem kleinen Übergangstunnel von einem Gebiet zum anderen.
Ich habe auch nicht mit ihr gerechnet, weil ich mir dachte, GegnerInnen, was auch immer, kommen eigentlich immer nur in Arenen vor, aber die waren tatsächlich ein bisschen sneaky, aber nee, an Emma werde ich immer denken, wenn ich da jetzt lang gehe.
Ja. Und dann kommt man eben zu so einem großen Holztor, das verbarrikadiert ist. Daneben führt eine Leiter nach oben und dann sieht man quasi einen super tiefen Abgrund. Also man kann das Ende gar nicht sehen von dieser Schlucht und darüber ganz viel Hütten und Hängebrücken und Windräder und wirklich auch so Holzkonstrukte, die ganz hoch hinauf in diesen Canyon ragen. Und dann habe ich verstanden, aha, ich bin jetzt erst in diesem Canyon, in dem ich im Original eigentlich direkt am Anfang von Kapitel 2 geworfen werde. Aber passenderweise genau wie im Original nach dem ersten Gespräch mit dem Händler.
Deswegen, solange es irgendwie das Drehbuch verfolgt, ist es noch richtig, ne?
Ja, genau. Und das fand ich wieder so schön, dass die jetzt hier einfach wirklich alle, also ne, wie wir schon oft drüber geredet haben, es ist alles da im Grunde, es ist alles da, aber jetzt hier zum ersten Mal so neu angeordnet und neu interpretiert. Das erste Kapitel, so mit dem Dorfkampf und der Farm und dem Sprengplatz, der Fischersprengplatz, die sind alle sehr nah am Original eigentlich, in der gleichen Reihenfolge, sind gleich aufgebaut, teilweise sogar die Gegnerpositionierung ist gleich, aber immer mit einem zusätzlichen Kniff oder mehreren. Aber jetzt hier zum ersten Mal weicht es wirklich vom Original ab, ne? Jetzt wird die Reihenfolge verändert und jetzt werden auch die Gebiete inhaltlich teilweise stark verändert, wie wir in der Fabrik ja in der letzten Folge gemerkt haben. Und jetzt steht man hier eben oben auf dieser kleinen Plattform und guckt in diesen Canyon und man sieht schon, es gibt quasi nur einen Weg rein in diesen Canyon, und zwar indem er von dieser Plattform springt, aber dann gibt es keinen Weg zurück mehr. Und das hat mich so beängstigt, dass ich nochmal zum Händler zurückgelaufen bin und nochmal gespeichert habe, weil diese eine Oma auf dem Weg, die erschreckt mich nicht nochmal, sollte ich da drin sterben. Die habe ich schon mal gespeichert, weggespeichert aus der Existenz. Das
ist beeindruckend, wie viel Einfluss Emma auf dich hat, aber nee. Emma hat mir einfach was auf den Weg gegeben, ich muss immer vorsichtig sein, deswegen danke Emma. Ruhe in Frieden, aber was ich interessant finde, du kannst ja nicht durch das Tor, du musst ja auf diesen Turm klettern, und du hattest ja im Original, hattest du sowohl, da war es einfach eine ganz normale Mauer ohne Türmchen, aber du hattest so ein Loch in der Wand und dadurch konntest du die alle wegsnipen. Und ich finde es interessant, dass sie dieses Element quasi drin gelassen haben, dass wir quasi auch zum Anfang für diese Bergbausiedlung oben auf einem erhöhten Punkt stehen und tatsächlich die Möglichkeiten hätten, jetzt rein zu snipen. Das wird uns nichts bringen, weil, also wir werden zwar ein paar Gegner damit töten, aber wir werden damit nicht fertig werden. Aber ich finde es interessant, dass dieses Element dabei geblieben ist, dass gerade diese Ebene sehr krass zum Snipen einladen soll.
Das hat mich an der Stelle auch echt gefreut, dass da so einzelne Gegner rumlaufen. Ich konnte mein niegelnagelneues Snipergewehr mit gratis Zielfernrohr, das ich bekommen habe, gleich mal ein bisschen einweihen und meine ersten Zielübungen machen. Und ich fand es eben auch schön, dass genau wie im Original die Gebiete oft quasi schon von Anfang an mit so einer Handvoll Monstern, Gegnern bestückt sind, die man eben aus der Entfernung schon wegsnipen darf. Wenn man dann die Arena betritt, dann geht's erst richtig los und dann spawnen ganz neue Gegner und dann kommen die aus irgendwelchen Gebäuden raus und springen von irgendwo runter, ne? Aber trotzdem gibt's schon so diese 4-5 Figuren, die darf man am Anfang schon wegsnipen, um sich das ein bisschen leichter zu machen. Das hat das Original schon an vielen Stellen gemacht und das finden wir hier im Remake eben auch wieder. Das hat dann letztendlich auf den Arena-Kampf nur eine minimale Auswirkung, aber es fühlt sich irgendwie cool an, wenn man vorher schon mal so ein bisschen so, ne, dezimieren kann, bevor es losgeht. Das mag ich gerne.
Die beste Art von Tutorial, die sich quasi nicht erklärt, sondern die wir uns selber erklären, das ist das Gleiche mit in Resident Evil 1 hast du eine Stelle ganz am Anfang, in der du lernen musst, dass du je nach Kamera, also in welchem vorgerenderten Hintergrund du gerade bist, dass du immer wieder in einen Zombie reinlaufen kannst. Und da gibt es diese berühmte Stelle, wo du einen Spiegel siehst, auf das du den Zombie im Korridor schon sehen kannst. Und das ist so organisch eingebaut, um dir etwas beizubringen. Und hier genauso, du kaufst das Scharfschützengewehr und sie geben dir gleich auch schon mal eine Plattform, von der du organisch auf die Idee kommst, ach, das wäre jetzt eine gute Möglichkeit, um das einzusetzen. Und nicht, dass das dann in irgendwelche Textboxen dann erscheint, Leon, jetzt benutze dein Scharfschützengewehr, jetzt drücke L1, jetzt drücke R2. Nee, so sehr gut.
Ja, das ist echt super. Ja, aber letztendlich hat man dann doch relativ schnell alle abgeräumt, die da irgendwie rumstehen und nur drauf warten, weggesniped zu werden. Ne, die reagieren ja auch nicht wirklich. Die gucken blöd, wenn die auf dem ersten Schuss nicht sterben sollten. Die warten wirklich nur, dass die erschossen werden. Also dafür sind sie da. Und letztendlich muss man aber dann doch in die Arena runterspringen. Es hilft nichts. Und dann geht's los. Ne, dann geht gleich die Kampfmusik los. Man hört Leute schreien. Die stürmen gleich aus allen Gebäuden. Da gibt's auch kein Stealth oder sowas, sondern du berührst den Boden unter der Plattform und die wissen, du bist da und kommen wirklich von überall auf dich zugelaufen. Und es sind, finde ich, an der Stelle wirklich verdammt viele Gegner, die einem das Spiel auf einen Schlag entgegenwirft.
Das ist ähnlich wie beim Dorfkampf. Ne? Der Dorfkampf sind auch viermal so viele Gegner wie im Original. Hier sind es auch viermal. Dass du ja quasi, im Original war es so, wenn du alle getötet hast, war es auch vorbei. Hier hast, wie du schon sagtest, natürlich das Spawnen, endet dieser Kampf quasi da nie. Und ich glaube, ich habe die nicht leer geschossen, dieses Gebiet, aber es hat echt lange gebraucht, um die Mission zu verstehen, was du da eigentlich machen musstest, und du hast eigentlich permanent gekämpft. Und ich finde, die Bergbausiedlung sieht wunderschön aus und dieser Kampf ist noch viel besser als im Original, was ich vom Dorfkampf leider nicht sagen kann, aber das hat viel mit der Messerhaltbarkeit zu tun. Ein ganz kleines Detail, was mir jetzt erst beim zweiten Playthrough aufgefallen ist, du kannst die Brücke aus dem Original kannst du im Remake durch den TNT fast zum Einreißen bringen, dass das abstürzt und alle Monster, die dann auf dieser Brücke sind, sind ebenfalls weg. Du kannst hier sehr, sehr viel rumspielen. Feiere diesen Kampf.
Moment, wo kann man eine Brücke
einstürzen
lassen?
Du kannst die kleine Hängebrücke, die in der Bergbausiedlung ist, die kannst du zum Einsturz bringen.
Nein, das wusste ich überhaupt nicht.
Beim zweiten Playthrough ist mir das aufgefallen. Das funktioniert leider nicht durch die Dynamitstangen, weil ich wollte auch die Situation provozieren, dass ich quasi auf der Brücke mit allen kämpfe und dann eine Dynamitstange fällt und ich dann rechtzeitig runterspringe. Das funktioniert leider nicht. Du musst auf das TNT verschießen und dann bricht diese Brücke ein.
Ah ja, sehr cool. Sehr cool. Ja, aber also für mich war der Kampf erstmal echt super überfordernd. Also man hat sehr coole Möglichkeiten. Es gibt diese Gebäude, in die man auch eindringen kann mit mehreren Eingängen und Ausgängen. Und das Ziel ist letztendlich, dass man dann so ein sechseckiges Adlersymbol von der einen Stelle holt und an der anderen Stelle eine Kurbel dreht, damit man das Tor öffnet und damit man den Platz wieder verlassen kann. Und das ist auch so eine Arena, die ist so aufgebaut, die ist schon so konzipiert, dass man da relativ gut durchkommen könnte, ohne dass man alle tötet. Aber ich habe da auch immer den Anspruch, dass ich erstmal alle dezimiere, damit ich mich dann in Ruhe umschauen kann. Und ich bin da bei meinem ersten Versuch echt ganz schön in die Bredouille geraten. Also gleich am Anfang ist zum Beispiel auch wirklich, sind drei auf mich zugestürmt. Ich konnte zwei abwehren mit meiner Pistole. Ne, wir erinnern uns, ich hatte nichts abgegradet. Ich habe zwar alle Waffen gekauft, aber letztendlich hatte ich keine Munition mehr für die Schrotflinte und nur noch Pistole. Ansonsten konnte ich im Nahkampf jetzt nicht wirklich was benutzen, weil weder die Armbrust, finde ich zumindest, noch das Scharfschützengewehr hier sehr geeignet sind. Und der dritte hat mich gepackt und in dem Moment, wo er mich packt, landet eine Dynamitstange quasi direkt zwischen uns auf dem Boden. Und ich habe den dann mit dem Messer abgewehrt, aber die hatten uns noch in die Luft gesprengt, dann war ich schon halb tot. Die haben mich wirklich auch in die Enge getrieben dann. Ich habe mich dann irgendwo hinter einem Gebäude so ein bisschen verschanzt. Da kamen die durchs Fenster durch von der Seite, von vorne, ganze Horden. Und die haben mich total fertig gemacht. Ich hatte ziemlich schnell kaum noch Munition, meine Heilung war aufgebraucht. Ich bin dann irgendwie halb tot hinkend weggelaufen und dann hat mich irgendwie noch wirklich so eine fliegende Axt so ein bisschen noch an der Ferse geritzt und das hat gereicht, dass Leon dann umgefallen ist und das war dann auch mein zweiter virtueller Tod in diesem Spiel. Also da beim ersten Mal, als ich da unvorbereitet reingegangen bin, haben die mich ganz schön weggeputzt hier. Unglaublich, wie eine Welle aus Gegnern, die da über mich hinweg geschwappt ist. Darauf war ich echt nicht vorbereitet.
Es war absolut geil. Und ich finde es schön, dass du einfach auf jedem Durchlauf einfach mal eine andere Taktik spielen kannst. Das ist das, was ich im Dorfkampf kritisiere, weil es da gefühlt nur eine gibt. Oder beziehungsweise du ja nur noch permanent mit Rumweglaufen beschäftigt bist. Also Dorfkampf deutlich schwieriger im Vergleich zu den meinen Möglichkeiten. Bergbausiedlung, total schwere Passage, aber total faire Passage. Und ich bin in die Häuser reingesprungen. Ich bin einmal diesen Bergpferd hochgelaufen. Ich finde, der macht sehr, sehr viel aus in diesem Level. Ich habe von der Architektur das Gefühl, weil er im Original auf der rechten Seite war und hier ist auf der linken Seite, dass sie es entweder umgedreht haben oder wir wenden uns tatsächlich von der anderen Seite dieser Bergbausiedlung zu. Im Original war es ja so, dass wir einmal durch die Bergbausiedlung hier müssen. Hier ist es ja quasi eine Sackgasse. Du musst einmal rein, deine Sachen machen und wieder raus. Fand ich auch sehr interessant. Ich finde, dieser Bergpfad ist immer ganz, das ist entscheidend, an wann du den betrittst, ne? Weil da kannst du sehr, sehr schnell eingekesselt werden. Ist aber auch immer, um so Gegnermengen mal so zu dezimieren, ist das eigentlich immer ein Besuch wert. Ne? Hochlaufen, alle ankommen lassen, dann in die Enge treiben, alle abknallen und wieder runter. Und ach, dieses Spiel mit in Häuser einbrechen, hochklettern, das macht richtig Spaß auf diesem Spielplatz.
Ich habe das Gefühl, dieser Canyon ist im Remake so ein bisschen der zweite richtige Kampf quasi. Wir hatten schon so ein bisschen Kampfsituationen auf dem Weg vom Dorf zum Ende des ersten Kapitels. Aber das Dorf ist so ein bisschen die Demo für das komplette Chaos. Und hier geht's, finde ich, nochmal so richtig ab. Und das war ja wirklich mein erster Playthrough, über den ich berichte und von dem ich mir auch die Notizen noch gemacht habe und den ich mir auch nochmal angucke vor den einzelnen Folgen, die wir jetzt aufnehmen. Und da war ich einfach noch nicht so tief im Spiel drin, dass ich verstanden habe, dass man das tatsächlich ein bisschen anders spielen sollte als das Original. Beim Original war ja Kiting im Grunde so die zentrale Taktik. Also du läufst immer wieder vor den Gegnergruppen so ein bisschen weg, drehst dich um an einer günstigen Stelle, wo es am besten noch einen Fluchtweg gibt und schießt so lange auf die, bis die dir zu nahe kommen und dann läufst du wieder weiter. Und wie so ein Drache, ne, wie so ein Kite, ziehst du die quasi so hinter dir her und dann schießt du immer wieder ein bisschen drauf. Und das ist jetzt tatsächlich im Remake, habe ich an der Stelle gelernt, nicht mehr die optimale Strategie. Funktioniert stellenweise auch noch ganz gut. Und da gibt auch gute Positionen immer noch, wo man sich verschanzen kann. Aber im Großen und Ganzen ist es im Remake viel wichtiger, ständig wirklich in Bewegung zu bleiben. Und das habe ich bei meinem zweiten Versuch in Canyon dann auch gemacht. Ich war viel agiler, bin viel mehr rumgelaufen und bin dann auch viel mehr mit den Gegnergruppen klargekommen. Und wie du schon gesagt hast, da gibt es ja dann auf der rechten Seite dieses recht große Haus. Da kann man sich sehr gut drin verschanzen. Da kann man dann auch über eine Leiter auf das Dach flüchten zum Beispiel. Der Gebirgspfad ist eben auch ziemlich gut, wenn man es schafft, sich schnell genug durch die Gegner, die oben schon warten, durchzuschießen, hat man da oben auch eine ziemlich sichere Position, weil da können sie nur von einer Richtung kommen. Man kann aber dann nach unten wieder flüchten. Und so habe ich mich so ein bisschen durch den Stage dann durchgekämpft. Und es war trotzdem echt harter Kampf. Ich habe wirklich so von Loot zu Loot gelegt. Also wenn die Gegner besiegt werden, droppen die ja immer so ein bisschen was. Das Spiel macht das auch ganz gut, dass die einem wirklich auch immer das geben, was man zufällig gerade braucht. Also wenn die Munition knapp wird, droppen die eher Munition. Wenn man keine Energie mehr hat, droppen die eher Heilung. Aber ich bin wirklich teilweise so von Loothäufchen zu Loothäufchen gelaufen. Vom besiegten Gegner gerade noch die Munition gelootet für den nächsten. Und die letzten 3-4 Leute habe ich dann tatsächlich mit meinen beiden mickrigen Armbrustbolzen besiegt, die ich immer wieder aufgehoben habe, nachdem ich die abgefeuert habe. Das ist so ein bisschen das Gimmick der Armbrust, dass man die Pfeile wiederverwerten kann, was ganz cool ist. Und habe es dann echt geschafft, mich so durchzuboxen. Aber es war schon verdammt hart, die Stelle auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad in meinem ersten Playthrough. Aber auch ein total wichtiger Lerneffekt, den ich da gezogen habe.
Ich habe jetzt das hat tatsächlich mit meinen Speicherständen zu tun, aber ich hatte leider auf meinem Veteranenspeicherstand einen Ticken zu früh gespeichert. Also ich speichere mittlerweile nicht mehr so oft. Also ich speichere nur noch am Anfang und am Ende. Hatte aber leider keinen Speicherstand jetzt mehr von nach dem Dorfkampf. Konnte also nur Kapitel 3 jetzt auf meinem normalen Schwierigkeitsgrad spielen. Ich will das nochmal in Veteran erleben, weil die Taktik bleibt ja exakt die gleiche, nur es ist halt nur mal deutlich schwieriger. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da so ein bisschen so, du kannst dieses Kiting halt nicht mehr machen, weil du oft auch das Gefühl hast, du läufst ein paar weg, musst aber auch permanent darauf achten, dass du nicht in Gegnermassen hineinläufst. Ich habe immer das Gefühl, du wirst vor Gegnern weglaufen und immer wieder in Gegner rein. Und immer diese Engstellen, das macht echt viel Spaß und ich bin jetzt echt gespannt, wie sie auf Veteranen ist. Was für mich tatsächlich irritierend ist, du musst ja im Original musst du 2 Hälften zusammensammeln und dann irgendwo einsetzen. Hier findest du das Teil direkt und dann bist du mit dem Wissen aus dem Original erstmal überfordert, weil du nicht weißt, was du machen musst, bis du dann diese Kurbel endlich entdeckst. Und das kannst du relativ schnell speedrunnen. Du kannst aber auch, wie gesagt, sehr überfordert sein. Aber es gibt so viele coole Möglichkeiten dort. Allein, dass du diesen Bergpfad nutzt und da macht die Schrotflinte auch Sinn, dass du quasi ja, dass die wie eine Treppe halt stehen und dass du einmal schießt und dann kannst du ja 4 Wellen hintereinander erwischen, anstatt dass die sich halt hintereinander stehen und quasi sich auch gegenseitig decken. Also, großartig, auch wenn ich das Gefühl habe, das Sturmgewehr macht in der Arena wenig Sinn. Also dafür sind sie dann viel zu nah.
Das Scharfschützengewehr, ja genau, eben, die kann man da drin nicht mehr so gut brauchen, finde ich auch. Die Punisher hat mir hier tatsächlich in manchen Situationen, gerade bei dem Gebirgspfad geholfen, weil da kommen die, weil der recht schmal ist, halt wirklich so im Gänsemarsch angelaufen und da kann man wunderschön durch die durchschießen. Ich glaube ehrlich gesagt, die durchschlägt nur ein Gegner und trifft dann nur den zweiten dahinter, glaube ich, aber trotzdem ganz schön. Das ist ja auch so cool gemacht, ne? Wenn man den Gebirgspfad zum ersten Mal hochläuft, dann haben sich ja da einige irgendwie verschanzt, die dann auch Dynamit werfen und sich irgendwie hinter so Sandsäcken auch wirklich so verbunkert haben. Dahinter denen steht aber gleich so ein schönes rotes präsentes Sprengfass, in dem man den so aus der Verteidigung raussprengen kann. Das ist schon alles sehr schön designt und sehr schön positioniert. Man hat da schon wunderschöne Möglichkeiten, wie man da eben, die man zu seinem Vorteil nutzen kann. Das ist schon alles großartig.
Du kannst übrigens einen Stealth-Kill noch ausführen. Das ist, wenn du in das Haus springst mit der Leiter, da ist eine Person mit einer Fackel drin oder mit einer Axt, glaube ich. Und das ist die einzige Person von allen, die nicht gecheckt hat, worum es hier gerade geht und die kannst du wegstealthen.
ja, genau. Ich weiß, wen du meinst. Ich kann mich an den erinnern.
Das ist so mega cool. Du kannst auch, ich hab's beim zweiten Mal nicht mehr ganz so ernst genommen. Du kannst tatsächlich sogar Personen treten, da sind die ohnmächtig, dann läufst du hinter die und dann kannst du die ja von hinten erdolchen. Also du kannst auch einen Stealth-Kill durchführen. Also, ich bin noch nicht echt komplett durch, was man gameplay-technisch alles machen kann, aber großartiges Kapitel. Würden wir ein Ranking machen von allen Kapiteln von Resident Evil 4 Remake, das wäre ganz weit oben.
Bring mich nicht auf Ideen.
Habe ich damit getan.
Ich habe übrigens in meinem dritten Playthrough so ein bisschen den Easy-Modus hier entdeckt. Es gibt eine Passage, in der kann man sich ultimativ verschanzen und da kommen die dann auch nicht rein und bringen sich sogar gegenseitig um. Das ist super lustig. Es gibt nämlich gleich, wenn man in die Arena reinspringt, steht man quasi vor so einer ganz kleinen Hütte. Die Tür in die Hütte ist aber verbarrikadiert. Wenn man aber außen rumläuft, kann man durch ein Fenster in diese ganz kleine Hütte reinspringen. Da findet man dann irgendwie ein Heilspray oder so drin. Und die Tür könnte man von innen öffnen, sollte man aber nicht machen, weil die Gegner kommen eben auch nicht durch die Tür von außen rein. Das heißt, der einzige Weg in diese kleine Hütte ist so ein kleines Fenster. Und wenn die Gegner da rein wollen, lösen die ja immer erst diese Ich-steig-durchs-Fenster-Animation aus. Und dann kann man die halt wirklich mit der einfachen Pistole oder allem, was man so hat, einfach wieder zurückschießen. Und dann landen die wieder draußen. Und dann bildet sich wirklich vor dem Fenster so eine Traube von Leuten, die streiten sich direkt drum, wer rein kann. Man kann wunderbar rausschießen, keiner kommt rein. Und das Allerschönste ist, dass hier direkt über einem steht so ein Trottel, der mit Dynamit um sich wirft, der mir beim ersten Mal spielen echt zum Verhängnis geworden ist. Und ab und zu landet dann eine Dynamitstange mitten in dieser Traube an Leuten, die vor dem kleinen Fenster stehen. Und alle werden auf einen Schlag weggesprengt. Es ist wunderschön. Ich habe mich so gefreut, als das passiert ist tatsächlich. Und dann liegt da vor dem Fenster unglaublich viel Loot und es ist einfach nur toll.
Und also, das ist so eine Variante, die müssen sie rauspatchen, weil das habe ich auch entdeckt und das finde ich so tatsächlich, ja, ich finde es interessant, dass das funktioniert, aber das finde ich so ein bisschen schade, weil im Dorfkampf konnten sie wirklich auf alles eingehen, aber hier scheitert es echt an dieser Eisentüre und anstatt, dass die da auch noch eine Variante für haben, dass selbst das nicht möglich ist. Ich hatte auch Varianten, da ist auch eine Dynamitstange regelmäßig bei mir drin gelandet, keine Ahnung, wie das funktioniert oder relativ nah am Fenster. Weiß ich nicht. Müssen sie rausfetchen oder dass auch die Zombies noch eindringen können.
Nein, das ist schon in Ordnung. Nein, ich finde, wenn man so Cheese-Taktiken findet, dann kann man das schon.
Also ich finde das schön, dass es sowas gibt. Das einzige Spiel, das das erlaubt, ist Dark Souls, finde ich, weil das halt so ultra brutal schwer ist. Hier, finde ich, ist es so unglaublich fair versus Dorfkampf. Aber ich werde die Variante nicht mehr nutzen. Ich will es gefährlich, ich will es stressig haben.
Nein, ich finde das voll okay. Das ist ja auch was aus dem Original im Grunde. Ne? Wir haben ja auch schon drüber geredet, Leitern sind deine Freunde, Fensterrahmen sind deine Freunde. Alles, was dazu führt, dass deine Gegner eine Animation ausführen müssen, ne? Das ist dein Verbündeter in dem Spiel. Und warum nicht nutzen an solchen Passagen? Doch, ich habe mich gefreut, als ich das gefunden habe. Vor allem war das so schön, als dann wirklich ich mindestens, also fast wahrscheinlich um die 10 Leute gleichzeitig in die Luft gesprengt wurden. Ja, das war herrlich.
Soll ich dir noch ein nicht unterhaltsamer Rennen-Playthrough verraten, aber was ich tatsächlich bei dem Ganzen ganz cool finde, ist, man muss die Leute mit den Dynamitstangen gar nicht erschießen. Man muss die eigentlich die ganze Zeit machen lassen und du ziehst diese Traube hinter dir her, besiegst ein paar und dann läufst du einfach weiter und so wird halt alles hinter dir weggefetzt und das ist großartig.
Ja, genau, das habe ich ja schon auf der Sprengfarm so gemacht. Ne? Da bin ich ja auch zum ersten Mal schon gestorben. Und da habe ich ja auch dann eben gerade die Dynamitkerle nicht mehr erschossen, damit die mir ein bisschen im Kampf helfen.
Also genauso ist es halt witzig, wenn die in der Menschenmenge halt sind, ne? Dass du die genau gezielt raussuchst, um halt wirklich die gesamte Menge zu sprengen. Das ist halt.
Ja, da kommen ja auch so diese Kleinigkeiten mit rein, die es ja im Original schon gab und die das Remake zum Glück auch sehr schön gemacht hat, dass wenn die irgendwie in Gegnergruppen stehen und du schießt denen quasi auf die Dynamitstange, die sie in der Hand halten, dann kannst du die in die Luft sprengen und alle um sie rum mit. Oder du schießt denen in die Hand und die lassen die Dynamitstange fallen, wenn sie schon brennt, ne? Ich hatte bei meinem dritten Playthrough das auf der Dynamitfarm, die echt total lustige Aktion, die da passiert ist. Aus irgendeinem Grund hat dieser eine Kerl, der sich in der Hütte normalerweise verschanzt und Dynamitstangen wirft, die Hütte verlassen und ist auf mich zugelaufen. Ich weiß nicht warum, was das getriggert hat, ob es ein Bug war, keine Ahnung. Aber der ist dann gemeinsam mit den anderen Gegnern auf mich zugelaufen und ist dann mit der brennenden Dynamitstange in der Hand in die Bärenfalle getreten, Nein. Die da in der Wiese liegt. Und dann ist ihm quasi die Dynamitstange aus der Hand gefallen, weil er sich befreien wollte und hat die ganze Gruppe weggesprengt. Und das ist halt einfach so geil, dass sowas passieren kann in diesem Remake. Das ist schon sehr großartig.
Ich ein bisschen schade finde, aber es hat halt nun wieder mal funktioniert, dass wenn du nämlich in dieser Bergbausiedlung halt Personen halt betäubst, also dass sie ins Wanken geraten, kannst du die mit einem Kick so richtig, das ist Sparta-mäßig, in den Abgrund kicken. Das funktioniert leider nicht immer. Ja. Manchmal bleiben sie dann einfach hängen, aber wenn es funktioniert, ist das schon echt mega witzig.
Ja, die haben ja dann auch noch so eine schöne Animation. Also entweder glitschen die so ein bisschen über die Kanten, wenn die im Flug sind, ne? Aber ansonsten haben die auch so eine schöne, oh Gott, ich fall rückwärts gleich runter Animation, bevor sie abstürzen. Das ist schon sehr schön. Doch, doch, das ist schon total geil. Also dieses Chaos, das da erzeugt wird und was alles passieren kann und wie alles miteinander interagieren kann und wie man auch dann teilweise die Sachen ausnutzen kann, auch die gegnerischen Aktionen, das ist schon ganz, ganz großartig. Und in diesem Canyon, finde ich, zeigt das Spiel zum ersten Mal so richtig gut, was da alles drinsteckt eigentlich. Das hätten sie vielleicht eher zur Demo machen sollen.
Ja, oder sie hätten im Dorfkampf hätten sie halt das einmal für Messer platzieren müssen. Deswegen, dann hätte man zumindest diese Haltbarkeit ausgeglichen, dass du quasi halt immer ein Messer gehabt hättest, anstatt dass du es irgendwann verlierst und dann wirklich nur noch eine Variante hast. Finde ich faszinierend, dass sie diese, dass sie die Passage viel mehr ausbalanciert haben. Jetzt mal abgesehen von der cheesy Taktik, die du dann wiederum aber im Dorfkampf halt nicht hast.
Ich freue mich ja echt schon auf meinem professionellen Playthrough, ja. Ne? Weil nachdem man es auf hart durchgespielt hat, schaltet man ja den Super-Hard-Modus durch. Und das Einzige, was mich daran richtig abschreckt, was ich richtig mies finde, ist, dass es kein Quick-Save mehr gibt. Also kein Autosave. Das Spiel habe ich ja im Canyon jetzt auch gemerkt, netterweise setzt einem das Spiel in der Regel immer vor den Arenen ab. Also man muss nicht zurück zum letzten Mal, wo man wirklich an der Schreibmaschine gespeichert hat, sondern es gibt sehr viele sehr nett gesetzte Autosave-Punkte und auf Profi gibt es die nicht mehr. Da musst du, wenn du stirbst, wirklich zurück zu deinem letzten Schreibmaschinen-Save. Und das ist der Punkt, der mich so ein bisschen abschreckt noch. Aber man schaltet ja eine von den drei Waffen, die man als Bonus kriegt für besondere Leistungen, schaltet man nur frei, wenn man wirklich ein neues Spiel auf Profi startet und das dann durchspielt. Also kein New Game Plus mit irgendwelchen abgegradeten Waffen oder sowas. Und da bin ich schon auf manche Passagen sehr gespannt. Vor denen habe ich jetzt schon Angst, aber da freue ich mich auch drauf. Und da werde ich mich an der Stelle sowas von in diese kleine Hütte stellen und alle aus dem Fensterrahmen schießen. Weil da verstehe ich keinen Spaß mehr, wenn ich keine Quicksaves mehr habe.
Sagt derjenige, der Elden Ring durchgespielt habe. Aber wenn der Präsident dir dann die Medaille überreicht, dass du als Zweiter die Präsidententochter nach Hause gebracht hast, ich werde einfach nichts sagen, weißt du? Ich werde da stehen, dich angucken, du wirst wissen, was ich denke, aber ich werde einfach nichts sagen.
Ich bin der aus diesem Meme, ne? Der irgendwie total die Medaille kriegt und total jubelt und mit der Sektflasche rumsprüht und total ausflippt und dann zoomt die Kamera raus und ich stehe auf dem dritten Platz und die anderen beiden gucken mich blöd an auf dem ersten und dem zweiten. Der bin dann ich. Das ist okay für mich. Ja, genau. Gut. Aber genau, was du gesagt hast, ne? Ich bin mir an der Stelle auch nicht sicher, ob da tatsächlich unendlich viel Gegner kommen. Es wäre für das Spiel sehr untypisch, denn normalerweise kann man wirklich in jeder Passage alle Gegner besiegen, dass die wirklich aufhören zu spawnen. Und selbst in der Demo nämlich gab es ja dann auf dem PC schon Mods, unter anderem natürlich auch Mods, die Glocke deaktivieren, also dass der Kampf ewig weitergeht. Und schon nach 10 Minuten Kampf oder sowas sind tatsächlich keine Gegner mehr nachgespawnt. Also selbst dieser Dorfkampf hat ein endliches Repertoire an Gegner, den man halt normalerweise nie ausschöpfen kann, diesen Gegnerfundus. Aber deswegen würde es mich wundern, wenn hier tatsächlich unendlich viel nachkommen. Aber ich habe dann wirklich auch ausführlich das Gebiet noch gelootet, ne, und habe alles mitgenommen und mich überall nochmal umgesehen. Und es sind immer wieder von oben, von diesen ganz hohen Gerüsten, einzelne Gegner nochmal runtergesprungen, obwohl die Arena schon lange leer war.
Deswegen finde ich den Bergpfad auch so gefährlich, weil da auch eine dieser Spawnstellen ist, dass sie ja quasi vom Berg in diesen Bergpfad reinspringen. Und man denkt sich immer so, das kannst du so leicht kontrollieren. Du wirst da oben so oft und so schnell eingekesselt, vor allem mit den Dynamitstangen. Zumal das Spiel dir auch keine Gnade lässt, dass wenn du irgendwie festgehalten wirst und eine Dynamitstange neben dir explodiert, dann ist das halt so. Das Chaos kann auch relativ schnell wieder gegen dich sein. Deswegen, wenn ich mit der Passage durch bin, also wenn ich alles gemacht habe, dann lasse ich da jeden zurück. Und wenn dann noch mal eine Tante Emma an mir vorbeikommen sollte, dann überlege ich. Das hängt vom Tag ab, was ich dann mache.
Theoretisch gibt es ja anscheinend noch ein besonderes Achievement, wenn man es schafft, dass man die A-Plus-Wertung oder S-Plus, ich glaube S-Plus-Wertung auf Profi kriegt. Also quasi die beste Wertung, die man im Spiel erhalten kann fürs Durchspielen, die kriegt man auch nur, wenn man ein neues Spiel startet. In New Game Plus gibt es kein S Plus. Und das ist halt dann wirklich schon für Speedrunner. Und da kämpft man dann, glaube ich, auch nicht mehr, weil dafür hat man keine Zeit. Ich glaube, dann musst du das ganze Spiel in 5,5 Stunden durchspielen. Und tatsächlich wird die Zeit, wenn du stirbst und neu laden musst, heimlich auf dein Savegame gespeichert. Also du kannst nicht mal irgendwie neu laden, wenn du was nicht schaffst, sondern das merkt sich das Spiel. Das ist natürlich super gemein und da muss man dann wirklich schon Speedrun durchmachen, ja.
Ich strebe das genauso wenig an wie die Spinel-Payback-Punkte, aber würde ich das machen, würde ich den See ab dem Punkt total hassen, weil ich mir denke, ich verliere gerade so viel Zeit dafür, dass ich zu lange auf dem See sein muss.
Also ein Playthrough auf Profi werde ich definitiv machen, da habe ich auch Bock drauf, aber ich glaube, dass ich auf Profi S+ schaffe, das strebe ich auch nicht an. Das, mal gucken. Na, vielleicht begeistert mich das Spiel so sehr, dass ich nur noch das spiele für den Rest meines Lebens und irgendwann wird es langweilig, dann macht man so Sachen. Aber ich glaube, an dem Punkt werde ich nie kommen.
Wenn ich Starfield spiele dann und du noch immer Resident Evil, dann ist doch jeder von uns beiden glücklich, oder?
Hä? Verstehe ich nicht.
Ja, wenn du quasi Ende des Jahres immer noch Resident Evil 4 Remake spielst und ich dann Starfield spiele, weil ich schon längst weitergezogen bin, du aber immer noch Resident Evil 4 Remake spielst.
Das geht ja Hand in Hand, das schließt sich ja nicht aus. Jeden Tag eine Stunde Resident Evil 4, damit die Skills nicht nachlassen und dann geht das schon. Dann hat man noch Zeit für andere Sachen.
Vielleicht kriegst du auch eine Starfield-Mod für Resident Evil 4.
Ja, warum nicht, genau.
Ja, wir haben den Bergpfad überlebt, ne, und gehen wieder zurück und setzen dann das Siegel ein. Wobei wahrscheinlich alle, bevor wir das Siegel einsetzen, wir wahrscheinlich noch mal zum Händler gehen. Ich finde es sehr lustig, wie oft man hier am Händler vorbeikommt. Oder wie oft man einfach zu ihm laufen kann.
Ne? Ja, das ist so dieses neue Map-Design. Das Original war ja total linear, immer. Also es ging immer quasi von A nach B. Und manchmal gab es dann noch mal Backtracking, was aber eben dann ein bisschen verändert war, damit es was Neues zu entdecken gibt. Und hier haben die jetzt hier tatsächlich so ein bisschen die Fabrik zu einem Hub gemacht, von wo aus man in zwei verschiedene Richtungen gehen kann. Und somit kommt man eben auch wieder am Händler und auch an dem einen Speicherpunkt wieder vorbei, was ja eigentlich ganz clever designt ist. Genau, ich habe da natürlich auch nochmal gespeichert, weil warum nicht? Beim Händler habe ich gar nicht mehr großartig was gemacht. Ich glaube, ich habe ein bisschen was verkauft, was ich noch gefunden habe, aber ich kann mich nicht mehr erinnern und habe auch keine Notizen mehr gemacht, deswegen werde ich nichts Großartiges gekauft haben oder sowas.
Ich glaube, ich werde wahrscheinlich mein Messer repariert haben und meine Pistole nochmal erweitert, ja.
Genau. Ach so, nee, erweitert, glaube ich, habe ich da leider nichts mehr, aber ja. Gut, genau, dann kann man eben dieses komische Medaillon einsetzen in dieses sechseckige Loch und plötzlich klappt so eine Kurbel aus, eine ganz komische Konstruktion und dann kann man eben das Tor, das vorher verschlossen war, aufkurbeln und dann kommt man in, ich weiß gar nicht, das sah für mich aus wie so ein kleiner industrieller Lagerplatz, ne? Nur so ein Wellblech auf ein paar Säulen und da liegen irgendwelche Säcke rum, vielleicht Zement oder so, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch versucht rauszufinden, was in der Fabrik eigentlich mal gewesen sein könnte, aber da stehen irgendwie nur noch Öfen und irgendwas, das vielleicht wie eine Distille aussieht. Es könnte so eine Brauerei gewesen sein, aber auf jeden Fall wird die schon sehr, sehr lange nicht mehr benutzt. Das ganze Gebiet ist schon sehr heruntergekommen. Und in diesem kleinen Lager mit diesen kleinen Säcken haben die, finde ich, eine sehr gemeine Falle eingebaut. Ich weiß nicht, ob du da reingetappt bist, aber da steht ein Gegner direkt mit dem Rücken zu einem. Und der lacht einem quasi an, dass er von hinten mit dem Messer erdolcht werden will. Und der geht dann auch so ganz langsam in Richtung Treppe, die am Ende von diesem überdachten Areal ist. Und dann habe ich mich hinten an den angeschlichen. Und dann bleibt er an einer Stelle stehen. Und dann wollte ich gerade an ihn ran. Und in dem Moment kommt von der Seite ein Gegner, der quasi so positioniert ist, dass er mich sehen muss, wenn ich den Stealth killen will, und attackiert mich. Das war schon ziemlich fies. Und ich bin
sehr, sehr, voll, sehr clever, voll reingefallen. Cleveres Gegner. Gegnerdesign, also ja. gut platzierter Gegner. Wenn du dich beeilst, kannst du die Person trotzdem stealthen und Opa Bernd guckt währenddessen zu.
Ja, genau. Nee, da habe ich nicht schnell genug geschaltet. Es ist ja netterweise so, dass man während so finnischer Animation tatsächlich unverwundbar ist. Im späteren Spielverlauf habe ich gelernt, das auch zu meinem Nutzen zu machen. Gerade wenn am Boden liegen ja oft die Gegner nochmal und zucken und verwandeln sich in so gebrochene Genick-Zombies. Das kann man,
Genick-Bricks, genau.
Das kann man wunderbar ausnutzen, um für kurze Zeit unsterblich zu sein und sich sogar vor Dynamitexplosionen und sowas kurz zu schützen. Da gab es schon Situationen, wo ich das wirklich auch einsetzen konnte zu meinem Vorteil. Hier wäre auch so ein Moment gewesen, aber da habe ich noch nicht schnell genug geschaltet. Da war ich im Würgegriff vom Opa. Und der andere hat sich auch umgedreht. Aber letztendlich hat man da irgendwie nur drei Gegner, die da in diesem kleinen Übergangsareal sind. Und einen kleinen Schatz findet man. Ansonsten, glaube ich, ist da nichts Bemerkenswertes gewesen, großartig.
Der Raum ist tatsächlich, du kannst ja da irgendwo drunter kriechen und zu einer Truhe. Das ist auch wieder so ein cheesy Raum, den ich auch ein bisschen unausbalanciert finde, weil du kannst ja später dich einfach darin verstecken, egal wovon du gejagt wirst. Und auch da denke ich mir, sie können manchmal so gut mit der Umgebung spielen und dir Schutzräume wegnehmen, aber dann manchmal so die simpelsten können sie dir dann nicht wegnehmen. Tatsächlich unerwartet hatte ich dann bei der Frau, das ist die dritte Gegnerin in dem Bereich, hatte ich echt den allercoolsten Kick und ich habe mich wirklich wie John Wick gefühlt. Ich habe ihr in den Kopf geschossen, sie hat rumgewirbelt, ich habe sie getreten, dann ist sie nicht umgefallen, sondern gegen den Stapel Bretter dann da an der Wand liegen geblieben, also quasi, dass sie so angelehnt ist und dann konnte ich sie an der Wand erdolchen und das ging innerhalb von 2 Sekunden und das war sehr cool.
Ja, das sind sehr coole Situationen, die da passieren. Ich habe auch an der Stelle gemerkt, durch den Canyon-Kampf bin ich auch dann endgültig wirklich auch in die Steuerung und das Feeling reingekommen von Resident Evil 4 Remake und ich war da an der Stelle schon sehr gut im Kopfschüsse verteilen, also das hat schon sehr automatisch funktioniert und habe auch sehr viel rumgekickt. Also die 3 habe ich auch ziemlich, ziemlich cool weggesniped mit meiner Pistole, mit meiner Punisher, die aus jetziger Perspektive eigentlich nicht die beste Wahl für die Pistole ist, würde ich sagen. Aber damals wusste ich es halt noch nicht besser in meinem ersten Playthrough und habe die danach benutzt. Ja. Aber das war schon cool.
Ich bereue es aber echt, den Bolzenwerfer gekauft zu haben, weil ja, für Sprengpfeile ist der ganz nett, das brauchst du später auch, aber diese normale Munition, es lohnt sich einfach nicht so, weil sie nicht so effektiv ist. Klar, du kannst sie wieder einsammeln, aber oh, nee, den Bolzenwerfer, den mag ich nicht.
Also dazu kommen wir noch, ne? Aber ich habe den Bolzenwerfer auch relativ früh eingemottet und es gab dann im Spiel 1-2 Passagen, wo ich sehr bereut hatte, dass ich ihn nicht dabei habe. Aber ansonsten ist der wirklich halt eher, das Gimmick ist halt, du hast unendlich Munition. Das ist im Grunde das, was den so besonders macht. Und da mir auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad tatsächlich oft die Munition ausgegangen ist, hat der da schon seine Existenzberechtigung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man den schon auch, kann man den, hast du das mal getestet? Ich nämlich ehrlich gesagt nie, ob man den stealthig einsetzen kann, also dass man wirklich in einem Gebiet schleichend und mit Armbrust Kopfschüsse verteilend irgendwie rumgeht oder werden die da aufmerksam, wenn du anfängst mit deinem Bolzen um dich zu schießen?
Finde ich einen guten Punkt, würde ich mal ausprobieren. Du hast halt nur sehr, sehr wenig Passagen, wo du das mal ausprobieren kannst, weil du kannst ja meistens nur einen Gegner töten und dann sieht dich ja sowieso einer. Ich könnte mir überlegen, ob ich jetzt einfach mal bei manchen, wo du weißt, dass zum Beispiel die stehen bleiben, das gibt ja in dieser Bergbausiedlung, gibt es ja diese eine Person vor der Leiter, die nichts gecheckt hat. Ich würde es mal bei ihr ausprobieren. Gut, das macht keinen Sinn, weil die Leute ja eh um mich herum wissen, was passiert. Das würde ich mal ausprobieren, aber ich bin mir nicht sicher. Zumal da gar kein Fokus drauf liegt in dem Spiel.
Das stimmt. Aber wie gesagt, in dem Canyon, als ich eben noch von den letzten 4 Leuten verfolgt wurde, hatte ich wirklich für nichts mehr, auch nur einen Schuss, auch nicht für meine Pistole. Und da war ich sehr froh über diese 2 Bolzen, die ich dann immer wieder recycelt habe, um die noch zu besiegen. Ich hätte natürlich auch Nahkampfangriffe kontern können und die einfach alle wegkicken. Aber da war mir dann schon die Distanz lieber, weil Heilung hatte ich auch nicht mehr. In solchen Situationen ist er dann eben doch noch mal nützlich.
Und wir befinden uns tatsächlich, jetzt wenn wir das architektonisch vergleichen, befinden wir uns jetzt auf dem Weg zum Haus des Bürgermeisters. Im Original war es halt direkt hinter der Bergbausiedlung. Hierbei ist die Bergbausiedlung quasi eine Sackgasse und dieses gesamte Gebiet, dieser Platz mit den Gütern, der Treppe, die nach oben führt, da gibt es sogar noch ein Opferaltar. Das ist alles hinzugekommen. Das ist im Original weitaus dünner und detailleerer. Fand ich echt hübsch. Also ich finde immer so diese ganz kleinen Ergänzungen finde ich ganz nett. Große Ausnahme See, aber dazu kommen wir noch.
Ja, es gab halt früher einzelne Areale, die geladen wurden. Du hattest halt Ladebildschirme. Du bist zu der Tür gegangen, die aus dem Areal rausführt und dann wurde das nächste Areal gestartet. Und teilweise gab es da halt Übergänge, wo von der Logik her schon klar war, da muss ein Weg dazwischen gewesen sein, weil die Areale können nicht so direkt zusammenhängen. Ne, manchmal hattest du wirklich die gleiche Tür hinter dir, durch die du gekommen bist. Manchmal war da offensichtlich irgendwie ein bisschen gedachter Weg. Und diesen gedachten Weg haben sie jetzt eben eingebaut, was ich ganz schön finde. Genau, und so kommt man eben nach diesem kleinen überdachten Lagerraum zu so einem komischen kleinen Opferaltar, wie du eh schon gesagt hast, da liegen so ein paar menschliche Knochen, ein paar Krähen sind da, ein kleines Häuschen, nicht besonders viel eigentlich zu finden, aber als ich dann da so beim Looten war und so ein paar optionale Schätze noch gesucht habe, die da irgendwie in dem Gebiet waren, habe ich schon so ganz leise aus der Entfernung so das Knattern von der Kettensäge gehört, die so im Leerlauf läuft quasi. Und da wusste ich schon, ah, zweiter Kettensägenkerl. Und so eine Stelle gibt es ja im Original tatsächlich schon auch, dass plötzlich wirklich in so einem Übergangsareal ein zweiter Kettensägenkerl auf einen zukommt. Die haben das nur so ein bisschen umgebaut und neu positioniert. Aber da habe ich mich quasi, da wusste ich schon, der kommt gleich, habe mich schon darauf vorbereitet, habe dann gleich eine Granate, eine hatte ich noch in meinem Inventar ausgerüstet und bin ums Eck und da stand er auch schon und hat seine Kettensäge geworfen, habe den dann die Granate hingeworfen, dass er umfällt, dann die Schrotflinte und wirklich alles, was ich hatte, in den reingeschossen und der stand immer noch, ein unglaublicher Bullet Sponge. Und das wirklich Gemeine ist ja, dass in dem Moment, wo man den Kettensägenkerl triggert, hinter einem zwei normale Gegner spawnen, das sagt einem das Spiel nicht. Ja. Und dann hat mich die Frau gepackt von hinten und festgehalten. Das ist so ein neuer Move, den die jetzt haben. Die halten einen fest und drehen sich dann auch zu anderen Gegnern, damit die ihren Angriff starten können. Und die hat mich quasi von hinten gepackt und mich quasi dem Kettensägenkerl präsentiert, der auch auf mich losgelaufen ist mit der Kettensäge. Und ich habe X gehämmert wie ein Blöder, um mich zu befreien. Und habe es dann ohne Witz in letzter Sekunde geschafft. Ich habe die Kettensäge schon gespürt, den Windhauch quasi schon auf Leons Haut gespürt, hab die dann noch so über meine Schulter geworfen, in den Kettensägenkerl rein, der stolpert einen Schritt zurück und zwar in eine Sprengfalle, die hinter ihm platziert ist und hat sich selbst und die Frau in die Luft gesprengt. Und das war dann wieder sehr, sehr cool.
Okay, ich weiß ungefähr, wo du gekämpft hast. Das finde ich interessant, ne? Diese Animation, dass du quasi von hinten gehalten wirst, die ich gar nicht mal so gefährlich finde, weil sobald du nämlich, egal was dich angreift, sobald du diese Animation ausgelöst hast, dass die Person hinter dir über dich wirfst, brichst du alles ab, was auf dich zukommt. Deswegen bin ich auch für diese Animation sehr dankbar, weil die, glaube ich, wenig Energie oder gar keine Energie dir stehlt versus, wenn du von vorne gepackt wirst, ne? Und die Wahl hast, ob du dich jetzt abwehrst oder ob du sofort das Messer zückst. Das ist eine coole Situation, weil du darauf nicht vorbereitet bist. Du siehst ja auch diesen Brunnen und dann ist ja wie im Original, dass du quasi erstmal diesen Brunnen schließt, damit die Schatulle, die du da runterschießt, damit die nicht schmutzig wird und wer an Wert verliert. Das finde ich cool, dass sie es an der Stelle wieder eingebaut haben. Und da hast du ja die Wahl, ob du jetzt nach oben dich zum Herrenhaus, also zum Bürgermeisterhaus kämpfst oder quasi wieder zurückläufst. Das ist der Punkt, wo ich meinte, dass man quasi diesen Raum da hinten, wo man sich verstecken kann, ausnutzen kann, weil an dem Punkt die Gegner auch wieder zurücklaufen.
Ah, okay.
Genau, das ist, da ist halt wieder dann, das ist dann die Levelgrenze erreicht, weiter kommen die nicht. Mit dem Kettensägentypen finde ich lustig, der läuft ja in Bärenfallen rein und du kannst dann hinter diesen Typen laufen und ihn erdolchen. Ihn damit zu töten ist ganz cool, das funktioniert natürlich nicht beim ersten Mal und beim, er hat mich tatsächlich gut erwischt, weil der echt eine gute, so einen guten Hitraum hat, um dich zu erwischen. Beim zweiten Mal habe ich ihn in eine Bärenfalle laufen lassen, habe ihn von hinten erdolcht und dann habe ich ihn durch die Sprengfalle laufen lassen und dann ist er auch tot. Ich bin mal gespannt, wie schwer es mir auf Veteranen macht.
Das Erdolchen ist ja wirklich super mächtig gegen solche Gegner. Das habe ich in der Demo schon gemerkt. Der ist ja ein wahnsinniger Bullet Sponge. Man kann ja da wirklich alles, was man Schrotflintenmunition findet, in den reinpusten und der steht immer noch. Aber zwei, dreimal mit dem Messer erdolchen, wenn man es schafft, ihn in so eine Situation zu bringen und der ist tot. Also diese Dolchfinisher sind schon der absolute Hammer, was Schaden angeht. Die müssen unglaublich viel Damage machen im Vergleich zu anderen Waffen. Vor allem, wenn sie noch nicht hochgelevelt sind.
Ja. Ja, genau. Umso lustiger. Probiert das mal aus. Probiert das mal aus. Betäubt mal eine Person vor euch und macht nicht den Tritt, sondern läuft hinter sie und erdolcht sie. Das fühlt sich so cool an, weil es so unverschämt stealthig ist in einem solchen Action-Game. Das ist das, wenn ich das wirklich erzwinge, dass ich das lieber stealthig spiele, auch wenn es ein Action-Spiel ist.
Ja, genau. Dann kommt man eben zum Haus vom Bürgermeister. Da sieht man schon, das ist schon eine ordentliche Villa, die ist auch aus massivem Stein gebaut im Vergleich zu den meisten Holzhütten, die man sonst so gefunden hat. Die wirkt auch von außen zumindest noch in einem etwas besseren Zustand als alle anderen Gebäude, die man so gesehen hat. Da fällt zwar auch schon der Putz ab und man sieht das Ziegelwerk und so weiter und sauber ist sie schon gleich gar nicht, auch so ein bisschen zugewuchert. aber es sind keine Löcher in der Wand oder so. Es sieht nicht so aus, als würde die jeden Moment zusammenbrechen, wenn man jetzt irgendwie einen Stein dagegen wirft. Da ist mir noch aufgefallen, dass da auch weniger Werkzeuge rumliegen, wie bei den anderen Gebäuden, die halt eher so der Landbevölkerung gehört haben, sondern was da ganz viel war, sind Käfige und Bärenfallen überall. Also keine Ahnung, ob das andeuten soll, dass der ein Jäger war, der Bürgermeister, oder ob der da Hunde gehalten hat oder so, ihn zu zwingen, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall sehr viel Jagd-Equipment eher statt so landwirtschaftliches Equipment um das Gebäude rum.
Dieses Haus ist echt auch viermal größer als im Original, weil im Original läufst du einfach nur eine Treppe hoch und dann hast du so, glaube ich, ein kleineres Wohnzimmer und eine obere Etage. Aber es ist ja so gigantisch jetzt, also was den Garten betrifft und die Innenarchitektur. Auch wieder eine sehr, sehr coole Verbesserung und auch wieder ein Erwartungsbruch, weil wir halt nicht direkt reingehen können, sondern halt drumherum schleichen müssen. Und wenn ich mich recht erinnere, finden wir doch dort auch den Wolf in der Bärenfalle, oder?
Nein, nein, das kommt erst später dann.
Ah, genau.
Das kommt erst später auf dem Rückweg. Ja, genau, aber man kann dann eben die Villa nur von hinten betreten und kommt dann in so einen engen Flur. Und ich finde auch für Resident Evil 4 Dorfverhältnisse sieht das Gebäude auch von innen extrem gepflegt und in einem guten Zustand aus. Das hat so eine komplette Holzinneneinrichtung, so ein dunkles Holz, aber das wirkt jetzt überhaupt nicht irgendwie kaputt. Es ist jetzt auch nicht sehr hygienisch da drin und so weiter, aber es ist offensichtlich irgendwie instand gehalten oder zumindest sehr stabil gebaut worden damals, als die noch normale Menschen waren. Weil da mit, ne, da denkt man, da geht man rein und denkt sich so, ach komm, eine Putzkolonne durch, vielleicht ein bisschen renovieren und dann ist das ein richtig nices Haus. Könnte man einziehen. Wunderbar. Das Einzige, was mich da ein bisschen stört, ist, wenn man links dann die Tür öffnet, dann kommt man in ein Plumpsklo. Also so ganz moderne Sanitäranlagen sind da noch nicht drin. Und witzigerweise sitzt ja da auch ein Ganodos auf dem Plumpsklo und ist total perplex. Wenn man die Tür öffnet.
Das ist so geil, dass sie das drin behalten haben. Das hattest du ja auch im Original, dass in dem Haus eine Toilette ist, wo einer drin steht. Und hier haben sie ihn wirklich da sich hinsetzen lassen. Es ist, finde ich, eine sehr schöne Hommage.
Da hatte ich so ein bisschen so diesen John Wick-Moment, den du mit der Frau auf der Treppe hattest. Weil der stand dann eben auf. Ich habe ihm ins Gesicht geschossen und habe dann einen Roundhouse-Kick gemacht. Und der ist wirklich so schön vom Ragdoll-Modell her, so schön animiert, gegen die Wand geklatscht mit voller Wucht. Und dann ist er wirklich mit so vor sich verschränkten Armen so langsam an der Wand runtergeschlittert und so aus der Tür rausgefallen und lag dann so im Flur. Das sah einfach sehr schön aus von der Physik her einfach, die Figur hatte. Das war ziemlich lustig.
So muss das.
Ja, das war sehr cool. Genau, dann geht man da den Flur entlang, dann sieht man da so eine dunkle Treppe, also wenn man die Treppe hochguckt, ist so ein dunkler Flur, es geht aber durch einen großen Durchbruch auch noch in die Wohnküche, in so ein großes Esszimmer mit so einem großen Kamin, auch hier sieht alles sehr edel aus und wir finden da interessanterweise super viele Fotos überall, Fotos an den Wänden von Dorfbewohnten, von Landschaft einfach nur, von alten Gebäuden, alte Schwarz-Weiß-Fotos, die Fotos, die so eingerahmt an der Wand hängen, sind teilweise, gerade die Landschaftsfotos sind so unberührt, während bei den Fotos, wo Menschen drauf sind, irgendwie teilweise die Gesichter rausgekratzt wurden mit irgendwas. Oder an der Wand wurden manchmal so Los Illuminados Zeichen irgendwie über die Personen drüber gepinselt. Also hier, ne, das ist so ein bisschen dieser Wahnsinn, diese Veränderung, die da stattgefunden hat, dass dem Landschaftsfotografen wurde irgendwann dieser Psychopath, der angefangen hat, seinen Leuten die Augen auszustechen. So habe ich das interpretiert, auf jeden Fall.
Du hast allgemein in dem Remake so viel mehr Environmental Storytelling oder Hintergrundgeschichte, wie die da überhaupt alle so verrückt oder zombiös geworden sind. Da hattest du im Original wirklich immer nur so ein paar Sachen rumliegen. Aber hier finde ich es interessant, da bin ich sehr gespannt auf deine Lore-Videos dazu, welche Geschichten noch über Dokumente und Bilder erzählt werden. Dieses Augen auskratzen, das fand ich auch, das hat sich immer weiter durch das Remake gezogen. Und ich fand, auch wenn ich so ein bisschen ihre Außendekoration ein bisschen schwierig finde, weil sie ja überall in jeder zweiten Ecke irgendwas opfern müssen, finde ich die Las Plagas sehr viel interessanter und dichter.
Da ist auch wirklich sehr viel mehr Lore jetzt. Sehr viel mehr Erzählungen, auch aus der Sicht von den Infizierten und so. Da kann man viel draus machen. Da freue ich mich auch schon auf meine Videos, die es wahrscheinlich jetzt schon gibt, wenn die Folge hier veröffentlicht wird. Mit Sicherheit. Aber ja, da steckt viel drin. Das ist auf jeden Fall cool. Genau. Witzig finde ich auch, das habe ich ehrlich gesagt in meinem ersten Playthrough übersehen. Im zweiten habe ich es dann gemerkt. Es gibt nämlich auch noch wirklich so eine kleine Nische mit einer Küche. Die habe ich komplett übersehen. Und wenn man da reingeht, kann man den Ofen öffnen und dann ist da ein Hühnerei drin. Genau wie im Original.
Geil, ja. Das halt so bescheuert. Das muss einer der wenigen Öfen sein, die man im Spiel öffnen kann. Ne? Sonst gehen ja nur alles, was gelb ist.
Genau. Ne? Ja. Und dann kann man eben da sein Hühnerei rausholen aus dem Ofen. Das ist schon, naja, gut. Ist halt ein Inside-Gag so ein bisschen. Ne, das ist wirklich so ein Resident Evil 4-Veteran in den Inside-Gag, den die da eingebaut haben. Ich glaube, das versteht man nur, wenn man das Original gespielt hat. Weil das ist für das. Für
genauso die, wie den Klo-Mann.
Ja, genau. Für die Stimmung vom Remake ist das Ei in dem Ofen ja eigentlich komplett bekloppt. Warum ist da einfach ein Hühnerei in einem Ofen? Einfach so, mitten in dem Bürgermeisterhaus. Aber ja. Naja, genau. Und dann gibt's eben noch so einen kleinen Seitengang, in dem man dann noch aus diesem Esszimmer kann. Und da ist dann am Ende dieses Ganges so ein Schrank, so ein großer, mit einem Vorhängeschloss. Und das ist so ein typisches Resident Evil Rätsel Vorhängeschloss, weil da sind quasi drei so Scheiben drin, die man drehen kann mit, glaube ich, 6 Seiten oder 8, ich weiß es nicht. Ich glaube, 6 sind's.
Und es sind 3 Seiten. Hä? Beziehungsweise, was meinst du? Es sind
3 so Scheiben.
Drei,
also 3 drehbare Scheiben, die, glaube ich, jeweils 6 Symbole drauf haben.
Das kann gut sein,
und
ja.
Okay. Da muss man dann eben die richtige Kombination einstellen von den Symbolen. Ich weiß nicht, wie du das gelöst hast, aber ich habe das Rätsel nämlich witzigerweise genauso gelöst, wie ich das schon im Remake von Resident Evil 2 gemacht habe. Weil bei 3x6 verschiedenen Motiven gibt's gar nicht so viele Möglichkeiten. Deswegen habe ich einfach durchprobiert. Ich habe mich quasi für den ersten Platz für ein Symbol entschieden. Das gleiche Symbol dann auf den zweiten Platz und dann habe ich alle Kombinationsmöglichkeiten vom dritten durchprobiert. Dann schalte ich das zweite durch und dann wird das dritte wieder durchprobiert. Und so habe ich mich vorgearbeitet, bis ich zufällig die richtige Lösung gefunden habe, weil ich wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, wo sich die Lösung befindet. Und im Resident Evil 2 Remake war es ja oft so, dass man diese Vorhängeschlösser an Schränken findet, von denen man die Kombination erst sehr viel später findet. Und da habe ich mir gedacht, nee, komm, da stelle ich mich jetzt 5 Minuten hin. Ich glaube, so lange hat es ungefähr wirklich gedauert und finde die Kombination einfach so raus und habe es dann auch geschafft.
wenn ich sowas finde, dann denke ich mir, okay, es wird ja wieder irgendwo ein Dokument rumliegen, wo ich das hernehme und das liegt ja auch relativ in der Nähe, wo drin steht, das wird sogar so gelb markiert, was das Richtige ist. Also du hast einen Fließtext, in dem 3 Stichwörter gelb markiert sind und das ist halt relativ einfach und ich habe dafür 3 Sekunden gebraucht, deswegen finde ich es lustig, dass diese Lösungsvariante auch ungefähr so deinem Dark Souls Gameplay entspricht, dass du dein Bild einfach wie ein Sturkopf halt durchziehst, auch selbst wenn deine Gegner dir was anderes sagen, du machst das einfach, deswegen, das finde ich sehr lustig. Ich bin gespannt in dem Vergleich, wie viel länger du für das andere Rätsel danach gebraucht hast, nämlich das, da habe ich mich wirklich doof angestellt, während ich es jetzt beim zweiten Playthrough innerhalb von 3 Sekunden auch gelöst habe.
Ah ja, okay. Nee, ich bin mir auch dann sehr doof vorgekommen, nachdem ich ungefähr 5 Minuten vor dem Schrank stand und alle Kombinationsmöglichkeiten durchprobiert habe und dann gehe ich die Treppe in den zweiten Stock und dann steht da der Zettel mit der ganz offensichtlichen Lösung. Das ist irgendwie so ein Gebetstext, in dem dann irgendwie steht so, ja, hier, die haben ihm sein Kind geopfert und der sein Schwein und der sein Weizen und das sind dann die 3 Symbole, die man unten eingibt und fertig. Auf dem Weg, da wird man aber dann noch von so einem Zombie überrascht, von so einem Genickbrick-Zombie, wie du sie nennst.
Das ist Genickbrick aus dem Klo tatsächlich.
Ganz genau, ich habe dann geguckt und der lag nicht mehr aus dem Flur. Der tatsächlich gescriptet verwandelt der sich dann noch, nachdem er ihn auf dem Klo besiegt hat. Tja. Ja, genau. Dann findet man in dem Schrank, aber nachdem man es gelöst hat, eben so eine graue, milchige Kugel mit ganz vielen Punkten drin. Und oben in diesem Flur findet man daneben den Zettel und eine Schreibmaschine, auf der man speichern kann, eine Tür. Und da kann man diesen grauen Ball einsetzen. Und dann kommt das nächste Rätsel, wahrscheinlich das, das du gemeint hast.
Oh,
und der Würfel ist quasi transparent. Und man muss den im Grunde, Würfel sage ich schon, eine Kugel. Man muss die so drehen, dass diese ganzen vielen Punkte im Inneren die gleiche Silhouette ergeben wie das, was im Hintergrund angezeigt wird. Wieder das Los Illuminados-Zeichen, wie so oft. Da hatte ich gar keine Probleme, ehrlich gesagt. Den habe ich irgendwie so ein bisschen gedreht und dann habe ich schon erkannt, was das werden soll und dann war es auch schon gelöst. Bei dir anscheinend nicht so.
Es ist halt, du siehst ja, ne, du siehst halt erstmal nur Gesprenkel und denkst dir so, toll, es gibt 360 Varianten, wie man das Teil wahrscheinlich drehen kann. Bis du dann erkennst, es ist auf jeden Fall eine, also von links und rechts sieht es halt so aus, als ob du echt so einfach einen Sternenhimmel hättest, ne? Aber dann kannst du es drehen und siehst, dass es auch eine Art von Strahl gibt, dass von manchen Seiten halt die ganzen Kügelchen auch richtig angeordnet sind. Das Problem ist nur, du kannst das von zwei Seiten aus machen und ich glaube, ich hatte die falsche Seite und habe sie so lange gedreht, bis ich dachte, komm, das passt, jetzt lass es doch einfach mal gelten, bis ich gemerkt habe, man kann es auch auf die andere Seite drehen und von der aus Seite passt es perfekt. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich daran gesessen habe, aber es war für mich sehr befriedigend, als ich beim zweiten Playthrough einfach rum, rum, krumm und ich mir dachte, yay, beim ersten Versuch, so wie immer.
Ja, aber schau, da haben wir doch unsere kreativen Rätsellösungsansätze beide ungefähr gleich lang für diese beiden Rätsel gebraucht, aber aus verschiedenen Gründen oder an verschiedenen Stellen.
Ja, aber nur bei dem Silent Hill-Spiel würde ein Rätsel niemals mit gelb hervorgehobenen Stichwörtern sein. Da wird man dir einen Text vorwerfen, der vielleicht auch noch vom Japanischen ins Deutsche furchtbar übersetzt ist und dann musst du das lösen. Und bei Resident Evil wird dann noch alles hervorgehoben. Das ist auch etwas, was ich wiederum viel schlimmer finde als das mit dem Fass.
Dann muss ich so ein bisschen an so uralte Might and Magic Zeiten zurückdenken. Ich glaube, es war Might and Magic, ich weiß es nicht, aber da gab es wirklich schon ein ähnliches Rätsel, wo man die richtigen Schlüsselwörter finden musste. Da musste man aber erst das richtige Buch in der Bibliothek finden und lesen und das war nicht irgendwie hervorgehoben oder so, das musste man sich erschließen durch verschiedene Inhalte und das Schönste war, dass in der deutschen Version des Spiels ein Übersetzungsfehler drin war, weshalb der Text keinen Sinn in Bezug auf das Rätsel gemacht hat. Also man konnte das quasi im Deutschen nur lösen, wenn man das dann nochmal zurück ins Englische übersetzt hat, um zu verstehen, was die damit meinen könnten. Das waren noch echte Videospielrätsel.
So, ich bin echt gespannt, was Bloober Team mit den Rätseln in Silent Hill 2 macht. Oder ob sie das auch so Resident Evilisieren, keine Ahnung.
Drücke X zum Lösen, wahrscheinlich, sowas in der Art.
Aha. Ja, die Kugel haben wir natürlich, wir haben das Rätsel innerhalb von 2 Sekunden gelöst, wie alle SpielerInnen auf dem Planeten. Genauso haben auch alle SpielerInnen auf dem Planeten dieses Kugelrätsel relativ schnell gelöst. Und dann sind wir in dem Schlafzimmer, genauso wie im Original, wo das Kapitel dann auch mit einer erneuten Begegnung mit dem Bürgermeister endet, der uns gefühlt immer wieder, wenn wir ihm begegnen, durch den Raum tritt. Ich müsste echt mal eine Montage machen, wie oft das passiert, aber es ist immer so der Standard-Move, was er mit uns macht. Der tritt uns einfach nur rum.
Das ist aber, finde ich, ein sehr cooler Tritt. Der ist sehr cool inszeniert. Also ich finde, der sieht einfach cool aus. Der ist unglaublich wuchtig. Also, dass Leon hier durch den halben Raum geschmettert wird, das kaufe ich dem ab, weil der ist wirklich schön inszeniert, dieser Eröffnungstritt, wenn er durch die Tür kommt. Weil der ist ja auch so groß.
Weißt du, das ist einfach fair. Ne? Wir können auch nur unseren Roundhouse-Kick genau. Und der kann uns auch mal treten. Genau. Ausgleichende Gerechtigkeit.
Weil der eben auch so groß ist, tritt der auch quasi so direkt auf Leons Brusthöhe quasi. Ne? Der hat gleich den Körperschwerpunkt. Das ist schon schön gemacht. Und dann hebt er ja Leon quasi so hoch und wirkt ihn wieder, wie schon beim ersten Mal. Aber dann sieht er in seinen Augen, dass sich da irgendwas bewegt, die Adern wabbern. Und dann sagt er so, ah, dein Blut hat unser Geschenk akzeptiert und lässt von ihm ab. Beziehungsweise wird er dann von Ada Wong, die sich dann hinterm Fenster abseilt, in den Kopf geschossen. Das richtet natürlich keinen Schaden an, er verliert nur seinen Hut. Das habe ich auch so ein bisschen als Mr. X-Referenz verstanden. Im Original hatte ja Mendes, der Bürgermeister, keinen Hut auf. Hier haben sie eingegeben. Und genauso wie im Remake von Resident Evil 2 wird ihm der dann vom Kopf geschossen, so wie Mr. X damals. Und dann lässt er von Leon ab, hebt seinen Hut auf und geht. In der Version des Spiels wirkt es aber für mich so, als wäre der Schuss von Ada eigentlich unnötig gewesen, weil nachdem der Bürgermeister erkannt hat, dass wir ja eh schon infiziert sind, hat er auf mich nicht so gewirkt, als hätte er jetzt noch großartig die Intention, Leon zu töten, weil der ist ja wertvoll quasi. Der ist jetzt schon fast einer von uns. Naja.
Deshalb, das haben sie ja sehr stark gekürzt, weil im Original ist es ja so, du hörst irgendwelche Stimmen sprechen, ich weiß nicht mal, wer da redet, dann ist der Türsteher Bürgermeister, hält dich halt fest und sagt dir, ja, du bist von uns, komm nicht noch mal rein, sonst kriegst du Ärger. Dann gehst du rein und kriegst Ärger und dann schießt halt Ada. Und hier ist es halt so, der lässt halt von dir ab, Ada schießt und dann springt er ja auch nicht wie im Original aus dem Fenster raus, sondern denkt sich so, ja, wir sehen uns noch mal wieder. Der ist viel ruhiger. Also an so vielen Stellen ist da die Action rausgenommen worden.
Ja, genau. Der wirkt auch gar nicht so, als ob der jetzt besonders beeindruckt oder genervt von dem Schuss wäre. Das ist eher so ein zur Kenntnis nehmen und dann hebt er halt fast schon so ein bisschen andächtig seinen schönen Hut wieder auf, ne, und setzt ihn wieder auf und geht. Das ist eher wirklich so ein, ach, jetzt ist mein Hut runtergefallen, das ist, ich mag meinen Hut, ich setze den mal wieder auf und dann geht er.
Ich mag jede Figur, es ist einfach wundervoll. Ja, also ich glaube, für mich ist wirklich der Salazar ist für mich so die beste Neuinterpretation, abgesehen vom Händler, der sowieso großartig geblieben ist.
Ja, genau, ich finde auch, Salazar ist sehr gut geworden. Ja, man kann sich ja, bevor der Bürgermeister kommt, tatsächlich noch ein bisschen in dem Raum umsehen. Das sieht man ja auch wie im Original, so ein großes Wandgemälde von Lord Sadler, das da drin hängt. Ein sehr düsteres Gemälde. Das Gesicht ist nicht mal wirklich, also ich finde es ein bisschen komisch, dass man Gemälde von sich zeichnen lässt und dann ist das Gesicht einfach nur eine schwarze Fläche, weil man die Kapuze so weit über den Kopf gezogen hat. Aber er sieht dadurch natürlich schon sehr bedrohlich aus, wie der Imperator so ein bisschen, ne?
Der sah echt so aus wie Palpatine in dem Spiel.
Ja, total. Und man findet ja dann auch auf so einem kleinen Altar, der da aufgestellt ist, so eine Notiz, die man lesen kann. Und da wird dann auch beschrieben, wie eine Seuche übers Land geht. Also beziehungsweise die Nahrungsproduktion von irgendeiner Krankheit heimgesucht ist. Das Getreide stirbt. Es verhungern immer mehr Leute. Und dann geht's aber dazu über, dass die Leute nicht mehr verhungern, sondern dass sie zu Sadler geschickt werden, was auch immer da mit denen passiert. Und dann endet das Ganze, das ist wie so ein Tagebuch, endet damit, dass die irgendwelche Wanderer im Wald gefunden haben und die schicken sie jetzt zu Sadler und deswegen müssen sie keine von ihren eigenen Leuten schicken. Also das ist so ein bisschen, also habe ich zumindest daraus gelesen, ne, so die Geschichte dieses Dorfes, wie die auch in diese Fänge von dieser Religion geraten sind, dass die sich aus dieser Not heraus im Grunde an diesen Sadler auch gewandt haben, aus dieser Hungersnot heraus und dass sie da irgendwelche Deals mit dem gemacht haben offensichtlich und ihm Menschen schicken dafür, dass er ihnen hilft. Und so ist das dann immer mehr eskaliert scheinbar.
Bin da, wie gesagt, sehr gespannt auf deine Lore-Videos dazu, die jetzt wahrscheinlich schon veröffentlicht worden sind. Und unser Format immer noch hoffentlich Let's Dive into Resident Evil 4 Remake heißt.
Genau.
Interessanter Punkt noch zu dem Raum. Da kannst du ja hinter einem wirklich sehr offensichtlichen Geheimfach kannst du einen Hebel bewegen und du hast dann plötzlich eine Leiter, die in den Dachboden führt. Und dann wird dir gezeigt, dass du für diese Aktion, um die Leiter zu bekommen, jemanden hast, der dir quasi aufhilft oder du jemandem aufhilfst, um die Leiter zu erreichen. Und da fand ich es interessant, dass gameplay-technisch jetzt hier schon auf Ashley hingewiesen wird. Und das war tatsächlich auch einer der Punkte, wo ich dachte, das ist richtig cool. Ich möchte unbedingt wissen, was auf diesem Dachboden ist, aber es dauert dann noch eine größere Weile, bis ich endlich auf dem Dachboden war.
Ja, genau, das stimmt. So eine Stelle gibt es aber übrigens schon auf dem Dorfplatz. Da gibt es auch schon eine Stelle, schon angezeigt wird. Aber ja, trotzdem, genau, das ist so dieses.
Aber das ist nicht so befriedigend, diese Scheune versus dieser
das
Dachboden.
Stimmt. Das ist auch wirklich so dieser Moment von wegen, wo einem das Spiel auch ganz klar sagt, so, na, es lohnt sich vielleicht hier nochmal wiederzukommen, zwinker, zwinker. Ne? Genau. Ja, genau, fand ich auch schön. Ja, und dann endet eben Kapitel 2. Es kommt wieder diese typische Schwarzblende, die wir immer haben. Und wir dürfen unseren Punktestand uns anschauen, wie gut wir waren mit Trefferwahrscheinlichkeit etc. und auch nochmal speichern. Und ich denke, das ist auch ein schöner Punkt, um für heute mit der Folge Schluss zu machen.
Hast du bei der Wertung geguckt, ob dir Punkte wegen Cheesiness abgezogen worden sind?
Nee, im Gegenteil. Ich habe für clevere Strategien Bonuspunkte bekommen.
Ich rede von der Wertung des Spiels, nicht von deiner eigenen.
Für kreative Kampf- und Rätsellösungsansätze habe ich Bonuspunkte gekriegt. Genau. Na schön, Leute. Dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr dieses Projekt auf Steady supportet und deswegen Zugang zu dieser Folge hier habt. Ich hoffe, diese Reihe macht euch Spaß. Teilt uns das gerne mit, wirklich über alle möglichen Wege, entweder Kommentare direkt auf Steady oder schaut auf unseren Discord vorbei und teilt uns damit, was ihr davon haltet. Kommentiert unter dem YouTube-Video, das ja auch hochgeladen wird und auf das ihr über Steady zugreifen könnt. Auf all diesen Wegen könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen. Wir lesen es und freuen freuen uns sehr über jedes Feedback, sei es positiv oder auch negativ. Denn letztendlich machen wir das alles nur für euch. Und wenn ihr das gar nicht hören wollt, dann machen wir halt was anderes. Wir sind da flexibel. Na schön, Leute. Vielen Dank.
Danke, Leute.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.